Hallo, schönen guten Morgen, guten Tag auch von mir. Richtig, macht der Gewohnheit. Ich lasse die bestimmt wieder liegen hier nachher, ich kenne mich. Wir haben die Predigt heute in zwei Teilen. Der erste Teil, den werde ich bestreiten, danach von der Sonne kommen und wird einiges von dem wieder aufgreifen und das im Neuen Testament betrachten. Ich schaue mir das beim Alten Testament an. Das, die Predigt Sicherheit in Gott. Und das ist leichter gesagt als getan. Jeder weiß das. Wir leben in sehr aufgewühlten Zeiten. Seit 2 Jahren die Pandemie in der Welt. Seit 4 Wochen Krieg vor unserer Haustür, der sich durchaus zu einem weltweiten Brand ausbreiten könnte. Die Sorge und die Angst, dass sich vieles ändern wird, haben wir alle irgendwo. Und zwar nicht nur für ein paar Monate, möglicherweise auch für unser ganzes Leben. Und es geht wie ein Ruck durch unser Leben, weil wir plötzlich verstehen, vieles wird möglicherweise nicht mehr so sein, wie wir es gewohnt sind. Auf der anderen Seite vergessen wir aber auch eins. Wir haben seit vielen Jahren Krieg in der Welt, in vielen, vielen Gegenden. Kongo, Syrien, Irak. Epidemien hat es immer gegeben. Wer denkt an die Ebola-Epidemie? Ebola drohte in Afrika vor 4 Jahren. Wer denkt über die Kriege in Afrika? Ich habe nachgezählt, von 2000 bis jetzt gab es 18 große Konflikte. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer kennt welche, würden wir auf ein paar sofort kommen. Aber einige würden wir gar nicht wissen und sie berühren uns nicht, weil sie weit weg sind. Auch persönlich kennen wir das Gleiche. Wir hören von jemandem, dass sein Freund, seine Freundin tödlich verunglückt ist. Was passiert? Wir sind betroffen, wir drücken unser Beileid aus und gehen sehr schnell zur Tagesordnung wieder über. Es ist noch 1-2 Wochen, haben wir es vergessen. Anders sieht es aus, wenn es unsere eigenen Freunde sind. Wenn es unsere eigenen Verwandten sind, dann entwickelt sich eine ganz andere Form von Unsicherheit und Angst. Genau das erleben wir auch in diesen Zeiten, in vor unserer Haustür, was Schlimmes passiert. Oder du hörst auch manchmal von älteren Menschen, die sich unterhalten, die da oftmals den Satz sagen: Ich mache dies noch und jenes noch ganz gern, solange es geht. Und ich habe oft früher gedacht, ach kommt, hört mal auf, so schlimm kann das alles nicht sein. Und doch drückt sich in diesem Satz viel Weisheit aus. Wer hat es nicht schon erlebt? Gesundheit, heute Morgen in Ordnung, morgen krank. Arbeit galt als sicher, 2 Wochen später kein Job mehr. Und auf viele Sachen, die in deinem Leben passieren, kannst du dich nicht vorbereiten. Sie geschehen in der Regel plötzlich. Ja, danke. Wer regelmäßig das Gemeindeblatt liest, das wir jede Woche dort und nicht gestalten und verschicken, der weiß auch, dass es unten eine kleine Rubrik gibt mit so kleinen Sprüchen und mit kleinen Aussagen von bekannten Leuten. Und auch für die Predigt heute habe ich was gefunden, was ich dem Mahatma Gandhi nie zugetraut hätte, dass er das auf diesen Punkt bringt. Ich halte es für falsch, Sicherheiten in dieser Welt zu erwarten, wo alles außer Gott, der die Wahrheit ist, ungewiss ist. Und das ist ein sehr gutes Statement. Was ist unsere Sicherheit? Um uns herum kann vieles in Fluss geraten, wir sagten das gerade. Schlagen wir mal auf zum Psalm 13, Verse 3 bis 5. Da steht, schreibt David, wie lange noch soll Sorge mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Wenn wir die Geschichte von David angucken, wissen wir und sagen oftmals, naja, es gegen Saul hat David verfolgt, alles klar, ich habe im Moment keine Feinde, was soll's. Aber ist das wirklich so? Hast du keine Feinde? Und ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, gestern, ja klar, vielleicht jagt mir im Moment keiner hinterher, aber du hast auch deine Feinde, deine Charakterschwächen, du endlich versuchst loszuwerden. Eine Krankheit, die dich quält, wo du weißt, die geht möglicherweise nicht wieder weg. Ein Verlust. Sachen in deiner Familie haben sich nicht so entwickelt, wie du es dir gewünscht hast. Du hast Angst vor der Zukunft. Du sagst, ja, morgen habe ich meine Ausbildung beendet. Was wird dann sein? Oder bei mir geht es beruflich nicht weiter. Was wird sein? Unsicherheiten, sagte ich schon, Angst vor dem Alleinsein. Wenn plötzlich jemand nicht da ist, oder auch selbst in meinem Kontext, der eine wird mehr oder weniger ausziehen zur Mitte des Jahres und ich werde alleine sein. Das ist für mich eine riesen Herausforderung nach 4 Jahren, wo ich immer mit Brüdern zusammengewohnt habe. Und. Und wir sagen so schnell, wenn wir uns unterhalten, darüber sagen, ja, was soll denn das? Diese Dinge sind doch Normalität. Es ändert sich doch immer was. Ja, stimmt. Das, was am kontinuierlichsten ist, ist die Veränderung. Aber wie sieht es denn wirklich aus mit den Normalitäten? Die machen was mit uns. Sie fühlen sich oft nicht gut an und an deinen täglichen Reaktionen, an deinem Denken, wie du auf andere Sachen reagierst, kannst du oft erkennen, wie viel Unsicherheit und Angst in dir steckt. Eingangs geschilderte Umstände machen das auch bei mir. Zum Beispiel, wenn was passiert in der Politik, was sind meine Gedanken? Unzufriedenheit mit der Politik, Gewaltgedanken gegen Herrscher, sollte man das Christ nicht haben. Und was natürlich immer das Beste ist, ich weiß, was jetzt richtig zu tun ist. Batman lässt grüßen. Alle diese Gedanken sind aber wenig hilfreich. Schauen wir mal zum Hiob 36. Und da steht, und wenn Menschen in Ketten liegen, elend gefangen, mit Stricken gefesselt, dann redet er ihnen ins Gewissen. Er führt sie von ihrer Schuld und aller Überheblichkeit. Er macht sie bereit, auch seine Zurechtweisung zu hören und sagt ihnen, sie sollen von Unrecht ablassen. Wenn sie Gott gehorchen und ihm dienen, werden sie ihre Lebensjahre glücklich und zufrieden verbringen. Ich habe mich im Vers 8 gefragt, das ist ja gerade nicht das, was ich will und das ist auch nicht das, was ich unter Freiheit verstehe. Gott redet mit mir, wenn ich in Ketten liege, elend gefangen und mit Stecken gefesselt bin. Also fühlt sich nicht gut an. Das ist ja auch natürlich eine Metapher, das ist auch nicht so gemeint, aber so können wir uns fühlen, wenn uns die Umgebung bewältigt. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir eine ganze Menge lernen. Mehr noch, er führt mich, meine Schuld und Überheblichkeit und zeigt mir danach die Lösung. Er sagt, du wirst bereit sein, auf seine Zurechtweisung zu hören. Wenn ich an meine eigene Taufgeschichte zum Beispiel denke, dann weiß ich, verstehe ich, was hier steht. In den Jahren 1992, 1993 war bei mir sehr viel los und ich habe im August 1993 keinen Ausweg mehr gesehen und wollte mir das Leben nehmen. Und ich lernte dann, bin dann damals auf die Knie gegangen und habe das erste Mal überhaupt in meinem Leben gebetet. Und ich habe gesehen, ich musste so weit kommen, um Gott zuzuhören. Das war der Moment, als ich eingeladen wurde, war ich bereit zuzuhören. Als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich mich genau daran erinnert. Und schauen wir mal ein Stück weiter, auch im Hiob 36. Er schreibt hier weiter über diejenigen, die nicht auf Gott hören. Und ab Vers 15 wollen wir uns die Stelle nochmal anschauen. Doch wer sich vor Gott demütigt, den wird er aus seinem Elend retten und ihn in Not seine Stimme hören lassen. Auch dich reißt Gott aus den Klauen der Angst und will dir wieder die Freiheit schenken. Dann füllen die besten Speisen wie früher deinen Tisch. Jetzt aber lastet das Urteil auf dir, das die Gottlosen trifft. Die strafende Gerechtigkeit lässt sich nicht entkommen. Pass auf, dass dein Zorn dich nicht zum Spötter macht. Lass dich nicht durch Besteckungsgeld verleiten. Kannst du dich etwa selbst aus dem Bedrängnis retten? Niemals. Dazu reicht deine ganze Kraft nicht aus. Diese Stelle mit dem Wort doch. Und zwar stellt es genau den Gegensatz her, was ich vorhin sagte, zu denen, die eben nicht Gott gehorchen wollen. Und was sehen wir? Wir sehen hier ein wahnsinniges Versprechen. Gott wird dich aus deinem Elend retten. Gott wird dich aus den Klauen der Angst reißen. Was braucht es? Es braucht, dass wir auf ihn vertrauen. Diese Stelle zeigt mir auch oft meinen eigenen Spiegel. Ich bin ein Mensch, der sich sehr viel mit Geschichte, Politik, Wirtschaft beschäftigt. Und ich habe durchaus sehr festgefahrene Meinung. So viele Freunde kennen mich da recht gut. Da kommen schon Kommentare. In der Schule, in der DDR, bekam ich anerzogen, dass es nur Schwarz oder Weiß gibt. Meine Familie, eine Offiziersfamilie, hat es nicht unbedingt leichter gemacht. Es hat ein klares Bild. Es gibt nur Schwarz und es gibt nur Weiß. Auch in der Gemeindegeschichte kennen wir auch diese Zeiten. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und das kann man so betreiben. Nur wozu führt das? Du verpasst die Chancen, die Gott für dich bereithält. Du siehst keine Farben dazwischen. Du wirst selbstgerecht. Und wenn jemand mit einer Meinung kommt, reagierst du. Und ich kann das, ich habe gerade im Bibelkreis eine Situation, wo es gerade wieder passiert ist. Du reagierst und der Bibelkreis fliegt dir plötzlich um die Ohren und du wunderst dich, was habe ich gerade gemacht, das wollte ich nicht. Ich habe nur meine Meinung. Ja, aber ich habe die andere Meinung nicht akzeptiert. Und manchmal merkst du erst sehr, sehr spät, dass es so ist. Du entfernst dich innerlich von Gott. Du wirst dein eigener Gott. All das sind aber Reaktionen, die aus deiner Angst, aus deiner Unsicherheit, aus deiner Prägung mitunter heraus sich entwickeln. Du zimmerst dir vielleicht eine Wahrheit zusammen, die du für sehr schlau hältst und die auch sehr schlau aussieht. Und dann kommt plötzlich jemand her und sagt, nee, ganz so ist das ja gar nicht. Und du denkst, das ist aber die einzige Wahrheit. Die Herausforderung ist nicht die andere Sichtweise, die du hörst, sondern die Herausforderung ist, wie du mit diesen Sichtweisen umgehst. Die Herausforderung ist letztendlich auch, wie du mit Gottes Sichtweise umgehst. Und wenn du kleine Kinder hast im Umfeld und die so plappern hörst, dann kommen immer, wenn die so 4, 5, 6 sind, findest du es mal lustig, da wird dann was erzählt und die Kinder kommen, dann beginnen die nächsten Satz, ja, aber. Wie beginnst du deinen Satz, wenn Gott dir was sagt? Gott sagt zu dir, vertrau mir. Du sagst, ja, aber, ich weiß nicht, ob das so ausgeht. Wie ist deine Sichtweise auf Gott? Letztendlich ist es so, wie es auch hier steht. Du kannst dich nicht aus der Bedrängnis retten alleine. Du hast dafür keine Kraft. Du brauchst Gott dafür. Ich will jetzt nicht reinkriechen, aber du findest auch im Neuen Testament viele Stellen dazu. Matthäus 6 zum Beispiel. Eine der ersten Bibelstellen, die ich kennengelernt habe und die mir gestern auch wieder unterkam und wo ich denke, wie wahr ist das? Es steht in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und dieses Wort gilt seit 4.000 Jahren. Und auch egal, ob Krieg ist, egal, ob eine Pandemie ist, egal, ob dies und jenes passiert, es wird passieren in deinem Leben. Nur diese Sachen werden nicht deine Sicherheit erhöhen, wenn sie da sind. Die einzige Sicherheit, die du hast, kommt von Gott. Und an der Stelle möchte ich an Jan weitergeben.
Ja, vielen, vielen Dank, Ulf, für deinen sehr bewegenden ersten Teil. Ich höre dir mal sehr gerne zu und liebe deine tiefen Einsichten, die du hast. Ich mache weiter mit dem zweiten Teil. Und ich möchte damit beginnen, einfach über die Welt zu reden. Die Welt, in der wir leben, ist eigentlich voller Gegensätze. Ja, wir haben hell und dunkel. Wir haben Licht und Finsternis. Ja, dementsprechend auch warm und kalt. Wir haben laut, wir haben leise, wir haben groß, wir haben ganz klein, wir haben sichtbar und unsichtbar. Es gibt elektrische Ladungen, positiv und negativ. Es gibt hart und es gibt weich. Es gibt Komplexität und es gibt Simplizität, Einfachheit. Es gibt Ebbe und Flut und es gibt noch so viele weitere Beispiele, die ich nennen könnte. Und wir sehen diese Gegensätze auch in uns Menschen, Ja, der Mensch kann total liebevoll sein. Er kann aber auch total lieblos sein. Ja, sogar feindselig. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass wir Menschen so lieblos sein können manchmal? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich denke, dass oft die Angst dahinter steht. Es ist oft die Angst, die uns dazu treibt. Die Angst ist das Gegenteil von der Liebe. Angst ist ein Gefühl, ein starkes Gefühl. Aber sie ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist eine Kraft, die sehr mächtig sein kann, die sogar zu einer Waffe werden kann. Und wovor wir Menschen uns fürchten, hat ja der Ulf schon sehr gut beschrieben, aber ich möchte mal zusammenfassen. Wovor können wir uns fürchten? Wir Menschen, wir können uns davor fürchten, bedroht zu werden. Wir haben Angst vor Bedrohungen. Wir haben Angst vor Gefahren. Wir haben Angst vor Verlusten. Wir haben Angst vor Krankheiten, vor dem Tod. Und wir haben Angst vor anderen Menschen, die uns wehtun können, die uns verletzen können, ja, die uns ablehnen können. Und diese Ängste machen was mit uns. Die sind sehr, sehr präsent in unserem Leben. Und manchmal haben wir sogar Worst-Case-Szenarien vor Augen. Ja, wir denken an das Schlimmste, das passieren könnte. Und das macht uns Angst. Und die mediale Berichterstattung, die trägt auch voll dazu bei. Ja, wir haben täglich auf unseren Bildschirmen furchtbare Bilder. Ja, tatsächliche Worst-Case-Szenarien, die uns Angst einjagen können. Und das ist neu. Das hatten die Generationen vor uns nicht so. Ne? Wir sind voll dabei, mittendrin, teilweise sogar live, über Livestream. Und die Bilder, die wir sehen, sind teilweise auch schwer aus den Köpfen wieder rauszubekommen. Und die machen was mit uns. Wir leben in einer sehr angstgeprägten Zeit. Und ich weiß, es gab schon immer Herausforderungen in der Weltgeschichte. Aber die Zeit, in der wir uns gerade befinden, die ist schon ziemlich intensiv, oder? Ich meine, wenn wir uns allein die letzten Jahre anschauen, ne, die letzten, weiß ich, 10 Jahre. 2015, Syrien, die Flüchtlingskrise. 2 Millionen Menschen, größtenteils mit muslimischem Hintergrund, kamen nach Europa. Eine Riesenherausforderung, auch für Deutschland. Ne? Also eine Riesenherausforderung. Dann ging es weiter. Covid, ne? Eine weltweite Pandemie, ne? Noch nie dagewesene Einschränkungen, denen wir unterlagen oder immer noch unterliegen. Es ist ja noch aktuell. Die Zahlen sind so hoch wie noch nie. Und was für ein Drama. Und schon kommt die nächste Herausforderung. Russland greift Ukraine an. Und so viele Menschen sind bedroht und müssen ihre Heimat verlassen und werden zu Flüchtlingen. Eine Riesenherausforderung. Und wenn wir die Bilder so sehen, dann haben wir Angst. Ja? Dann fragen wir uns, was wird passieren, wie wird es weitergehen? Wird es jetzt einen dritten Weltkrieg geben? Und wir wissen, was das bedeuten könnte. Entscheidungen werden jeden Tag auf der ganzen Welt aus der Angst heraus getroffen. Die Bundesregierung will jetzt 100 Milliarden Euro in die Waffenrüstung stecken. Sie fühlt sich bedroht. Kriege werden oft aus der Angst heraus gestartet, wie das aktuelle Beispiel zeigt. Der Westen und der Osten haben beide Angst voreinander. Beide fühlen sich bedroht voreinander. Und jede Seite hat ihre Argumente. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber die soll der Wladimir Putin sogar selber schon ein paar Mal erzählt haben. Und zwar ist er in St. Petersburg aufgewachsen, im früheren Leningrad. Und er soll als Kind mit seinen Kumpels oft so in den Straßen gespielt haben und ab und zu Ratten gejagt haben. Und eines Tages hat er eine ziemlich fette Ratte gejagt. Und er hat sie in so einen Hausflur getrieben. Er hat sie in eine Ecke getrieben. Und plötzlich drehte sie sich um und attackierte ihn, sodass er wegrennen musste. Und das war für ihn so ein intensives Erlebnis, dass er zu der Erkenntnis kam, Moment mal, Angst muss einen ja gar nicht lähmen. Sie kann ja auch Kräfte freisetzen. Sie kann ja sogar so eine Waffe werden, eine Waffe sein. Vielleicht sieht sich Putin selber wie diese Ratte, die momentan in die Enge gedrängt ist oder die Ecke gedrängt wurde und jetzt das Recht hat, anzugreifen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versteht es Putin sehr gut, Angst und Schrecken zu verbreiten, wie auch viele andere Machthaber in der Welt und in der Weltgeschichte. Angst ist ein Antagonist der Liebe, ein Gegenspieler. Angst zieht dann in die entgegengesetzte Richtung. Die Liebe will sich den Menschen zuwenden, die Angst möchte sich abwenden. Ja? Menschen haben Berührungsängste. Und die Angst steht so oft Beziehungen leider im Weg. Und wir alle müssen uns immer wieder auch selber überwinden, uns nicht von der Angst leiten zu lassen, sondern uns für die Liebe zu entscheiden. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Angst und Liebe so zwei Kräfte in dieser Welt sind, die sich gegenseitig neutralisieren. Oder wenn man sich diese Welt anschaut, könnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass die Angst so übermächtig geworden ist und einfach ja, die ganze Welt sich nur noch von Angst leiten lässt. Ich will euch noch ein Beispiel geben. Ich selber habe ja diesen muslimischen Hintergrund. Und ich habe mich in den letzten Jahren viel mit dem Islam beschäftigt. Und für mich ist so der Hauptunterschied zwischen dem Christentum und dem Islam, dass es im Christentum vor allem um die Liebe geht und im Islam um die Furcht. Im Islam ist die Furcht so präsent. Menschen bekehren sich, wenn überhaupt, zum Islam aus Furcht vor diesem strafenden Allah. Ja, der Koran ist voller Strafe. Und die meisten Menschen werden ja in den Islam hineingeboren. Und dann ist es auch total schwer, wieder rauszukommen. Und auch da haben Menschen Angst. Ja? Sie denken sofort darüber nach, was wird sein? Wird meine Familie reagieren? Wie werden meine Nachbarn reagieren? Mein Umfeld? Und es gibt Länder, wo es richtig krasse Strafen dafür gibt. Man kann sogar dafür getötet werden. Also im Islam ist die Angst sehr, sehr, sehr präsent. Und ich sehe einfach in dieser Welt diesen beständigen Kampf zwischen Liebe und Angst, der sich durch alle Lebensbereiche zieht. Nun, man kann sich nur durch Angst leiten lassen, wenn man es auch zulässt. Wir müssen es zulassen. Frag dich doch mal selber an dieser Stelle, wie sehr du dich im Alltag von der Angst leiten lässt. Wie sehr triffst du Entscheidungen aus der Angst heraus? Ich merke selber bei mir, wie sehr ich täglich mit der Angst konfrontiert bin. Ja, ich sehe es an meinen Gebeten. Schon morgens auf dem Weg zur Arbeit ins Gefängnis. Gott, bitte beschütze mich vor den Insassen. Und mittlerweile bete ich sogar, Gott, bitte beschütze mich vor den Kollegen, die teilweise total krass drauf sein können. Gott, bitte beschütze mich vor dem Coronavirus. Beschütze meine Kinder, beschütze meine Frau, beschütze die Gemeinde, beschütze, beschütze, beschütze. Und ich bin dann überrascht, wie viele Ängste doch in mir hochkommen können. Ja? Und auch in der Gemeinde stehen jetzt große Veränderungen an. Und auch das kann in uns Angst auslösen. Ne? Mathis und Miriam werden nach Frankfurt gehen. Wie wird es weitergehen? Was wird dann sein? Nun, wenn wir geistig gesehen, ja, wenn wir durch eine geistliche Brille schauen, ja, und uns fragen, woher kommt eigentlich diese Angst? Dann wissen wir eigentlich, woher sie kommt. Wir wissen, wer hinter dieser Angst steht, oder? Es ist Satan. Es ist Satan, dieser brüllende Löwe, wie er beschrieben wird in der Bibel. Und zwar heißt es im 1. Petrus 5, 8, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ich war im vergangenen Jahr im Sommer mit der Familie und Schwager, Schwägerin und ihren Kindern im Zoo gewesen. Und da war tatsächlich ein Löwengehege und da war ein brüllender Löwe. Also der war so angsteinflößend, ja. Und ich war echt dankbar in dem Moment, dass es eine große Grenze zwischen dem Löwen und mir gab, ja. Also ich kann das nachvollziehen. Löwen können sehr angsteinflößend sein. Und so regiert Satan die Welt. Er verbreitet Angst und Schrecken. Und er weiß genau, wie anfällig wir auch für die Angst sind, wie angstgetrieben wir selber sein können. Und er hat seine Werkzeuge, die er schon seit Jahrtausenden erfolgreich benutzt. Was ist denn die stärkste Waffe gegen die Angst? Wir alle kennen die Antwort, weil wir Christen sind. Es ist die Liebe. Die Liebe treibt die Furcht aus. Im 1. Johannes 4, 18 steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und was für ein Segen, dass wir diese Antwort kennen. Weil so viele Menschen kennen diese Antwort nicht. Oder sie unterschätzen vielleicht die Liebe. Ja, oder sie ignorieren sie einfach. Aber so ein Segen, dass wir das verstanden haben. Und wenn wir ehrlich sind, Menschen tun auch richtig krasse Sachen aus der Liebe heraus, oder? Menschen tun Heldentaten aus der Liebe heraus. Ja, sie sind selbstlos, ja. Sie werden mutig aus der Liebe heraus. Und tief in unseren Herzen haben wir eigentlich alle diese Sehnsucht nach Liebe. Wir haben Sehnsucht, geliebt zu werden und auch andere zu lieben. Wir wollen lieben und wollen Gutes tun. Ich bin erstaunt, wie momentan auf der ganzen Welt Menschen bereit sind zu helfen. Wie sie ihre Häuser öffnen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der ist an zwei Abenden hintereinander zum Hauptbahnhof gefahren, hat ein Schild hochgehalten und hat eine ukrainische Familie zu sich aufgenommen. Und ich war so stolz auf ihn. Wenn ich manchmal merke, dass ich mit Angst konfrontiert bin, dann hilft es mir, mich bewusst dafür zu entscheiden, zu lieben. Es gibt manchmal Situationen oder Menschen, die mich einschüchtern können, auch auf Arbeit zum Beispiel. Und mir hilft es dann wirklich dafür zu beten und mich zu überwinden, denjenigen einfach zu lieben. Und Gott hat es schon so oft gesegnet, er hat so oft Wunder getan. Und ich bin einfach auch dankbar, dass ich das Kreuz habe, das mir so sehr helfen kann. Gott weiß genau, wie furchtsam wir sein können. Deshalb hat er uns auch dieses häufigste Gebot in der Bibel gegeben. Ja? Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Und was ist das größte Gebot in der Bibel? Das Gebot der Liebe. Wir sollen Gott lieben, unseren Nächsten lieben. Liebe und Furcht sind beides sehr, sehr starke Kräfte in dieser Welt. Und wir Christen sollen uns nun für die Liebe entscheiden. Wir haben jeden Tag aufs Neue die Wahl, uns für die Liebe zu entscheiden. Und dabei möchte uns Gott auch helfen. Und wie er uns dabei hilft, das sehen wir zum Beispiel im 2. Timotheus 1, Vers 6. Da schreibt Paulus diesem jungen Evangelisten Timotheus: Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus war sicher ein toller, inspirierender Evangelist. Aber er hat wahrscheinlich ab und zu auch mit Ängsten zu tun gehabt. Vielleicht war er ab und zu konfliktscheu. Vielleicht war er ab und zu eingeschüchtert. Und Paulus erinnerte hier Timotheus an die Gabe, die er hatte. In den beiden Timotheusbriefen erinnert Paulus 25 Mal Timotheus daran, dass er mutig sein soll. Und hier erinnert ihn Paulus daran, dass er den Heiligen Geist hat. Und dieser Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir können uns da manchmal genauso fühlen. Uns kann es manchmal genauso gehen, dass wir eingeschüchtert sind und mit Angst konfrontiert sind. Auch wir müssen uns daran erinnern, dass auch wir diesen selben Heiligen Geist in uns haben. Diesen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und von dem dürfen wir uns nun leiten lassen. Wir haben sogar gegenüber den Menschen der Welt nun den Vorteil, dass wir diesen Heiligen Geist haben, der uns leiten möchte und von dem wir uns leiten lassen sollen. Paulus erinnert auch uns heute daran, dass wir den Heiligen Geist haben. Da, wo Angst herrscht, da kann die Liebe noch deutlicher zum Vorschein kommen. Und da können wir unser Licht leuchten lassen, indem wir lieben und Gutes tun. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um zu lieben und zu helfen, um die Häuser zu öffnen und Menschen zu helfen, Geschwistern zu helfen. Wir als Gemeinde können jetzt einen Riesenunterschied machen. Und ich bin auch so dankbar für jeden, der da schon sich bereit erklärt hat, zu helfen und es auch schon tut. Ich war gestern auch so stolz auf die Familie Queck. Wir hatten gestern ein ganz, ganz tolles Teen-Event mit so vielen Teens, die dabei waren. Und die haben das organisiert. Die Teens waren im Jump-House und sind da durch die Gegend gesprungen und hatten Spaß. Und anschließend waren sie noch bei den Quecks zu Hause und die haben sie bekocht und verwöhnt. Und ja, und ich war so dankbar, das alles zu sehen. Und ich war auch froh, dass die beiden ukrainischen Teenager, Rostik und Dalia, dabei waren. Dalia mit ihrer Mutter, Natalia. Und die haben es momentan so schwer und haben so viel zu überwinden und sind trotzdem gekommen. Und das ist, was die Liebe tut. Die Liebe ist selbstlos. Die Liebe überwindet. Und jetzt im Abendmahl können wir uns daran erinnern, dass Gott uns nicht nur die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat, sondern auch das Kreuz. Das Kreuz zeigt uns, wie sehr uns Gott liebt. Das Kreuz hilft uns, so dass wir auch selber uns für die Liebe entscheiden können. Am Kreuz gibt es so viele Botschaften für uns. Wir feiern jede Woche das Abendmahl und es gibt immer wieder inspirierende Gedanken und Punkte, die wir daraus ziehen können für uns. Aber es gibt nur eine Hauptbotschaft, die das Kreuz vermittelt. Und das ist die Botschaft der Liebe. Das ist die Liebe. Gottes Liebe. Und mit dem Kreuz können wir uns jetzt jeden Tag aufs Neue für die Liebe entscheiden. Auch jetzt im Abendmahl. Lass uns noch fürs Abendmahl beten. Heiliger Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich haben. Wir sind so dankbar, dass wir deine Liebe erkennen durften. Wir sind so dankbar, dass wir den Heiligen Geist haben. Diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir sind so dankbar, dass wir das Kreuz haben. Danke, dass wir immer wieder zum Kreuz gehen können und da Antworten finden, dass wir einen Ausweg finden. Danke, dass wir nicht mehr gefangen sein müssen in der Angst, sondern dass wir uns nun für die Liebe entscheiden dürfen, dass wir nun mutig vorangehen dürfen und lieben dürfen und Menschen helfen dürfen. Gott, es ist dein Plan und ich danke dir dafür, dass du uns dazu berufen hast, Licht an dieser Welt zu sein. Und ich bete dafür, dass wir uns alle jetzt im Abendmahl dafür entscheiden, den Weg der Liebe weiterzugehen und uns zu überwinden und wirklich aus deiner Liebe heraus auch motiviert zu sein. Wie Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns auch zu lieben. Und wir wollen uns auch von dir drängen lassen durch den Heiligen Geist, durch das, was du uns geschenkt hast. Gott, danke für deine Gnade. Danke, dass du uns alle unsere Schuld vergeben hast und diese Gnade nun für alle Menschen bereitsteht, solange die Welt noch existiert, Gott. Danke für die Brüder und Schwestern. Danke für, dass wir eine weltweite Familie sind, dass wir füreinander da sein können, auch in diesen Zeiten, Gott. Und ich danke dir auch für all die ukrainischen Geschwister, die hier sind und die noch kommen werden. Und es ist so, so schön, Gott, einfach in deinem Reich zu sein. Danke, dass du uns mit offenen Armen, wie wir am Kreuz es auch sehen können, aufgenommen hast und uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir jetzt alle Kinder Gottes sind und Brüder und Schwestern in deiner wunderbaren Familie. Wir lieben dich, wir freuen uns auf die Ewigkeit, wir freuen uns auf den Tag, an dem wir dich endlich persönlich sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden diesen Weg gemeinsam gehen, im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung und an all dem festhalten, was du uns versprochen hast. In Jesu Namen bete ich. Amen.